Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Ja, liebe Gemeinde, diese Zeit zwischen Ostern und Pfingsten, das ist tatsächlich die Zeit, in der wir all die Texte erleben, hören, über sie nachdenken sollen, in denen uns gezeigt wird, welche Probleme die Menschen damals hatten, Ostern wirklich glauben zu können. Das ist eben nicht nur ein Problem unserer Zeit, das ist nicht nur heute so, sondern das ist tatsächlich damals den Menschen auch schon so gegangen. Könnt ihr ja mal denken, die ganz dicht dran waren, die Jesus ja die ganze Zeit erlebt haben, denen hätte das einfacher fallen müssen. Wenn man auf der anderen Seite denkt, hatte ja vorher noch nie so was gegeben, gab auch keine 2000 Jahre Kirchengeschichte, in der das alles schon gepredigt worden war. Es war ein allererstes, allereinmaliges Geschehen. Also wieso sollten die das wirklich besser verstehen? Ist schon alles sehr unwirklich. Und der Text, der heute Predigtext ist, er ist ein sehr bekannter, denn der zweite Teil vor allen Dingen, da geht es um den ungläubigen Thomas, das ist etwas, ja, was uns, glaube ich, so nahe ist, so ansprechend ist in seiner Bildhaftigkeit, das verstehen wir sozusagen sofort. Ich lese aus dem Johannesevangelium aus Kapitel 20 die Verse 19 bis 29. Am Abend aber des ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, da kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Thomas aber, einer der zwölf, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, dann kann ich es nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen und Thomas war bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Ja, dieser Text, er ist also mehr als nur diese oberflächliche, offensichtliche, bildhafte Erzählung. Da steckt eine ganze Menge dahinter. Es berührt sozusagen zwei Themenkreise. Und ich werde versuchen, es nicht zu anstrengend werden zu lassen. Aber man muss es schon mal gehört haben, damit man weiß, wo so alles so herkommt und was sich dahinter alles so verbirgt. Es fängt damit an, dass Jesus den Jüngern erscheint, die sich eingeschlossen haben, weil sie Angst haben vor den Juden, steht da. Es war nach der Kreuzigung Jesu tatsächlich die Furcht unter den Jüngern, dass die, die zu Jesu Freundeskreis gehörten, genauso verfolgt werden könnten wie Jesus selber auch. Und dafür steht sinnbildlich sozusagen diese Verleugnung Petrus, die ja passiert, als nach der Verhaftung Jesu Soldaten ihn ansprechen und sagen, bist du nicht auch einer von diesen Freunden da? Und er halt die direkte Panik hat, wenn ich jetzt ja sage, nehmen die mich sofort mit und ich lande genauso am Kreuz, wie Jesus auch am Kreuz gelandet. Der hatte einfach Angst und leugnet dann eben. Übrigens dieser Spruch, bist du nicht auch einer von denen, die diesem Jesus gefolgt sind? Steht bei Johannes Rau auf dem Grabstein. Sollten Sie mal nach Berlin kommen, gehen Sie mal auf den Dorotheenstädtischen Friedhof. Lohnt sich immer, weil da liegt auch Bertolt Brecht und Therese Giese und Heinrich Mann und alle möglichen berühmten Köpfe. Und es liegt da eben auch Johannes Rau. Und der hat das da drauf. Er wollte das, dass das auf seinen Grabstein geschrieben wird, finde ich schon ein beeindruckendes Bekenntnis. Und das ist eben dieser erste Aspekt, dass bei dieser ersten Begegnung ganz deutlich im Raum steht und auch ganz klar ist, Jesus erscheint denjenigen, die ihn durchaus auch im Stich gelassen haben. Und zwar nicht nur bei der Verleugnung, bei der Kreuzigung, sondern eigentlich schon vorher, im Garten Gethsemane, was nun nicht wirklich eine böswillige Tat war, sondern es war einfach, wie das manchmal so passiert. Die hatten Passamal gefeiert, die hatten Rotwein getrunken, der Abendtag war lang, die waren müde, die waren mit Jesus da in diesem Garten. Der hatte sich so ein bisschen abseits gehalten, weil ihm halt also die Panik so richtig ergriff. Das war ja in der Passionszeit sozusagen der eindringlichste Moment bei Jesus selbst. Ja, und die sind einfach eingeschlafen vor Müdigkeit. Das war keine Böswilligkeit, sie haben es einfach nicht mitbekommen. Sie haben es in dem Moment nicht mitbekommen, wie elendig Jesus sich wirklich fühlte. Und dann weckt er sie und sagt ihnen, könnt ihr nicht wenigstens diesen Moment mal bei mir bleiben? Und er dreht sich um und geht und die pennen wieder ein. Uns allen schon passiert. Vielleicht nicht genau so, aber wir alle erinnern uns an Momenten, wo wir bei Menschen etwas nicht mitbekommen haben, wo wir im Nachhinein gedacht haben, hättest du bloß mal aufmerksam zugehört. Passiert. Kommt vor. Und diese Menschen, die da Jesus wirklich eben auch im Stich gelassen haben, das sind diejenigen, denen er etwas anvertraut, was in der Kirchengeschichte dann bis heute für eine große Tradition gesorgt hat. Er blies sie an und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Dieser Text aus dem Johannesevangelium ist die Grundlage für das Sakrament der Beichte. Das ist die Grundlage dafür, dass Priester beauftragt werden, Menschen die Beichte abzunehmen und nicht nur einfach die Zuhörenden zu sein, stellvertretend für Gott selbst, das Ohr hinzuhalten, damit sie das, was sie belastet, loswerden können, sondern die und zwar wirkkräftig, so, dass die Menschen es glauben können, ihnen im Namen Gottes die Vergebung ihrer Sünden zusagen sollen. Es lebt davon, dass Jesus weiß, dass diese Menschen selbst genau wissen, wo sie falsch gehandelt haben, dass sie ein Gespür dafür haben, wie sehr man darunter leiden kann, wie sehr es einem den Boden unter den Füßen wegziehen kann, wenn man das Gefühl hat, man hat da an jemand anderem wirklich so viel Unrecht getan, dass der leidet. Und dass man das aber eben so nicht mehr rückgängig machen kann und trotzdem irgendwie wieder zu einem Leben zurückfinden muss. Und da muss man manchmal einfach diese Schuld loswerden können. Nicht in einem juristischen Sinne, sondern in einem psychologischen Sinne. Man muss es sich, wie wir das so sagen, von der Seele sprechen können, damit es nicht ständig auf der Seele liegt und die Seele erdrückt. Es ist eigentlich eine der größten Wohltaten, die wir im Namen Gottes den Menschen zusagen können. Ja, wir haben es in der Kirchengeschichte leider schlecht gemacht. Es ist so missbraucht worden, vor allem im Mittelalter missbraucht worden, dazu, dass die Priester das, was ihnen anvertraut wurde, benutzt haben, um Menschen Angst zu machen, um aus ihnen Geld herauszupressen, um sie in ständige Angst zu versetzen vor dem, was ihnen nach dem Tod drohen könnte, dass die Menschen sozusagen das Vertrauen in das Freisprechen von der Sünde verloren haben. Und das hat dann in der Reformation dazu geführt, dass Luther die Beichte dann doch nicht als Sakrament übernommen hat. Er hat es lange überlegt. Denn die Grundlage für ein Sakrament ist ja, wie ich das immer versuche, den Konfirmandinnen und Konfirmanden beizubringen, von Jesus persönlich eingeführt und mit einer Zeichenhandlung und Worten versehen. Das ist hier genauso passiert. Aber eben dieser Missbrauch dessen, gerade zu Luthers Zeiten im Mittelalter, hat ihn dazu gebracht, dass er gesagt hat, nee, lieber Finger von weg. Schade. Denn die Menschheit braucht es bis heute unglaublich, dass wir ihnen glaubhaft zusagen, Gott kann dir vergeben, wenn du zu deiner Schuld stehst. Also vergib dir auch selbst und finde zu einem Neuanfang mit deinen Menschen. Wir brauchen es sehr. Wir brauchen es so sehr, dass Menschen dafür, um das zu bekommen, in Scharen zu Therapeutinnen und Therapeuten rennen. Aber das Vertrauen, dass sie das bei uns in der Kirche finden können, das haben sie leider verloren. Und bei uns könnten sie es umsonst haben und bräuchten nicht die Wochen und Monate zu warten, die man braucht, wenn man wirklich therapeutische Hilfe benötigt. Es gibt das, auch wenn es kein Sakrament ist, auch bei uns in der evangelischen Kirche. Das Beichtgeheimnis, das Seelsorgegeheimnis, es gilt bei uns genauso wie in der katholischen Kirche auch. Und der Ort, an dem ich das sehr drastisch erlebt habe, wie wichtig das ist, war tatsächlich im Gefängnis. Ich habe im Studium ja mehrere Jahre ehrenamtlich im Gefängnis gearbeitet. Und die, die dort einsitzen, wissen ganz genau, egal mit wem anderem sie da sprechen, mit dem Psychologen, mit dem Sozialarbeiter, mit Wärtern, mit wem auch immer, im Zweifelsfalle kann der Staatsanwalt die Leute immer zu einer Aussage zwingen. Nur die Geistlichen nicht. Die können auch vor Gericht aufgrund des Seelsorgegeheimnisses die Aussage verweigern. Und da haben wir ein Pfund in den Händen. Das sollten wir dringend wiederentdecken. Es braucht nur den rechtschaffenen Umgang damit. Und den müssen wir eben auch wieder entdecken. Jesus traut das seinen Jüngern zu und er gibt es ihnen hier mit auf den Weg, obwohl er weiß, was sie getan haben. Ja, und der zweite, der uns immer mehr beeindruckt, weil es uns irgendwie näher ist, wobei diese erste Geschichte eigentlich für uns die wichtigere ist. Deswegen halte ich mich da so lange dran auf. Das zweite ist dann Thomas, der eben nicht glauben will, bevor er nicht selber gesehen hat. Und das ist nicht, möchte ich auch mal sagen an der Stelle, nicht so ein abgezocktes Verhalten nach dem Motto, ich glaube nur an das, was ich in der Hand habe und alles andere glaube ich nicht. So nach dem Motto, ich glaube nur an die Deutsche Bank und an mein Konto und ansonsten, nee, so nicht. Sondern das ist der Frust eines Mannes, der mal wirklich seinen ganzen guten Glauben an diesen Mann gehängt hat, ihm vertraut hat, all dem, was der gesagt hat, sozusagen seine ganze Zukunft geopfert hat. Ja, die Jünger haben ihre Familien verlassen, die sind mit denen durchs Land gezogen, die haben ihre Berufe aufgegeben, die haben ihr ganzes Leben umgestellt, um mit diesem Jesus durch die Lande zu ziehen, um für ihn da sein zu können, um mit ihm diese andere Welt zu machen, weil sie wirklich daran geglaubt haben, dass, was er sagt, geht. Und erleben dann, dass er einfach stirbt und weg ist. Und all ihre Hoffnung, all das, worauf sie all ihre Zukunft gesetzt haben, ist weg. Thomas ist depressiv. Der hat seinen guten Glauben, sein Vertrauen verloren. Und wenn er das zurückgewinnen soll, wenn er wieder vertrauen soll, dann will er dafür eine handfeste Grundlage haben. Er will nicht mehr einfach so, wie wir sagen, blind vertrauen, weil ihm die anderen Jünger irgendwas erzählen. Und Jesus akzeptiert das. Er hat Mitleid mit diesem Mann. Und er kommt wieder und lässt ihn die Finger in seine Wunden legen, damit er sich davon überzeugen kann, dass er nicht gelogen hat. Dass er die Jünger nicht umsonst berufen hat. Dass das, was er ihnen gesagt hat, nicht Unsinn war. Sondern dass all die guten Ideen für diese Welt, der gute Glaube tatsächlich lebt. Und mit Jesus auferstanden ist. Und Thomas kann dann sagen, mein Herr und mein Gott, ein doppeltes Bekenntnis zu dem Herrn, dem man im Leben vertraut und dem Gott, dem man über das Leben hinaus vertraut. Und Jesus sagt zu ihm, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Das sind wir. Wir sind diejenigen, zu denen Jesus so nicht kommt. Wir können ihm nicht die Finger in die Wunde legen und sollen doch glauben, dass in ihm die Zukunft verborgen ist, die für uns die Welt besser macht. Selig, wenn wir das können. Unselig, wenn es nicht gelingt. Und diese unselige Realität unserer Welt kennen wir. Und doch gegen all diese scheinbare Offensichtlichkeit dieser Welt anglauben zu können, das ist das Angebot Gottes an uns, indem er sagt, auferweckt ist er. Und ich lasse euch auferwecken, aufwachen zu einer neuen Hoffnung, zu einem neuen Glauben. Macht euch stark, denn ich mache euch stark. Ich habe das, was die Menschen glaubten, zerstören zu können, zu neuem Leben erweckt. Die Jünger haben Zeit gebraucht. Wir dürfen auch unsere Zeit brauchen. Und die Zweifel, die wir da haben, sind normal, sind menschlich. Und Jesus ist derjenige, der sich unserer erbarmt und kommt, uns an die Hand nimmt und sagt, ich lasse euch da nicht allein. Und auch wenn ihr da Fehler macht, traue ich euch zu, dass ihr dieses andere Leben doch könnt. Denn ich gebe euch meinen Geist der Zukunft. Und wenn ihr darauf vertrauen wollt, ist alles, was vorher war, erlassen und ihr könnt neu leben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.